Diese Woche darf ich euch den Florian vorstellen, unseren Hörer des Monats für den Juli. Er ist Softwareentwickler und hört Erklär mir die Welt am liebsten beim Laufen. Ihr hört ihn dieses Monat am Ende jeder Episode und da erzählt er immer was über sich und empfiehlt euch seine Lieblingsfolgen. Wenn ihr auch mal Hörerin oder Hörer des Monats sein wollt, dann meldet euch unter erklärmir.at/monat. Als Dankeschön gibt's für euch dann ein personalisiertes Ledernotizbuch von unserem Partner Paper Republic. Bedanken möchte ich mich auch noch bei allen 435 UnterstützerInnen, die Erklär mir die Welt mit einem kleinen Beitrag im Monat finanziell supporten und dadurch unsere Arbeit ermöglichen. Wenn ihr auch Teil davon werden wollt, dann schaut doch mal vorbei auf erklärmir.at/support.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Tunnel, um wie man die baut und was man da alles zu beachten hat und das erklärt uns Konrad Bergmeister. Hallo lieber Konrad.
Hallo lieber Andreas und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke Konrad, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ich komme aus Südtirol. Hatte das Riesenglück, nach den Studien des Maschinenbaus in einer HTL ein Bauingenieurstudium beginnen zu dürfen. Habe Bauingenieurwesen an der Universität in Innsbruck studiert, da auch noch ein paar begleitende Fächer wie Philosophie, Kunstgeschichte, Architektur, europäische Ethnologie gemacht. Habe beide Studien abgeschlossen, dann auch Doktorate gemacht, war dann forschungsmäßig in Belgien, wollte damals historische Gebäude sanieren, das war damals so das Ziel, kam dann nach USA, an die University of Texas, wo ich das Glück hatte, bei Professor Jack Breen forschen zu dürfen. Eine sehr bekannte Persönlichkeit im Bereich des Infrastrukturbaues, wahrscheinlich zu der Zeit der weltbekannteste Bauingenieur im Bereich des Infrastrukturbaues und auch des Betonbaues, vor allem in den USA. Es war das weltgrößte Labor, in dem ich dort arbeiten durfte, mit ganz vielen Persönlichkeiten, Studierenden, Forschenden aus der ganzen Welt. Das war eine starke Prägung. Ich kam dann zurück nach Europa, habe dort noch etwas in der Forschung, dann etwas im Ingenieurbüro gearbeitet und habe 1990 ein eigenes Ingenieurbüro gegründet und erhielt 1993 an der Universität für Bodenkultur den Ruf, den Lehrstuhl für konstruktiven Ingenieurbau zu besetzen. Diese Zeit darf ich bis heute durchleben, jungen Menschen etwas beibringen im Bereich des Studiums, aber auch in der Forschung begleiten. Und ich hatte dann parallel das Glück, an wesentlichen großen Infrastrukturprojekten mitarbeiten zu dürfen. Einerseits war ich über 8 Jahre verantwortlich für die Planung, die Sanierung, teilweise auch einige Neubauten der Brennautobahn und später 13 Jahre von 2006 bis 2019 Vorstand des Brenner Basistunnels. In dieser Phase haben wir klarerweise viel mit Tunnels zu tun gehabt. Das ist der weltlängste Tunnel, der geplant, der dann in beiden Staaten, Italien und Österreich, genehmigt wurde und schlussendlich dann auch ausgeschrieben und die Bauphasen entwickelt wurden. Ich war bis zu circa der Hälfte des Tunnelbaues noch verantwortlich und habe den dann im Jahre 2019 abgegeben.
Konrad, du bist heute da, weil die Lisa mir geschrieben hat, eine Hörerin auf Instagram, hat dir geschrieben, lieber Andreas, kannst du mal einen Podcast über Tunnelarbeiten machen? Wir ärgern uns so oft darüber am Weg in die Arbeit und es würde uns vielleicht helfen, wenn wir verstehen, welche Wichtigkeit die haben. Drum machen wir eine Folge über Tunnel und ich frage dich einmal so, wie baut man denn einen Tunnel?
Ja, der Tunnelbau, das unterirdische Bauen, hat die Menschheit schon immer fasziniert. Ich möchte noch einen Blick zurückwerfen in der Vergangenheit. Ich war während des Studiums einmal Bauleiter in Ägypten zur Sanierung eines alten unterirdischen Grabes. Und gerade im Mittleren Reich des alten Ägyptens, so circa 1300 vor Christus, also 1300 Jahre vor Christus, in der Hochzeit der des Grabbaues, wo ja die großen Gräber zwischen dem Tal der Könige und Tal der Königinnen bei Luxor gebaut wurden. Dort wurden buchstäblich große, lange, auch tiefere Schächte und Tunnels, bergmännisch würde man heute sagen, gestaltet. Dieser Ausbruch war damals mit handwerklichen Werkzeugen, wurde er getätigt, teilweise, wir würden das heute das Spitzeisen nehmen, sozusagen bezeichnen, den Hammer, wo man Blöcke vom Gestein heraus gebrochen hat, wo man dann versucht hat, eben mit Pickel und mit Spitzhacken bzw. breiten Meißeln diese Öffnungen, diese tunnelmäßigen Öffnungen oberflächenmäßig zu verbessern. Das Ähnliche hat man dann über Jahrtausende etwas verfeinert und weiterentwickelt. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, wie hält eigentlich so ein Tunnel? Und im Grunde darf man sich das so vorstellen wie einen Bogen. Wenn ich in einem Raum, in einem Kontinuum, das heißt in einem Haufen von Sand, das wäre sozusagen, wenn die Körner keine Bindung untereinander haben, wenn ich den versuche, eine Art Loch zu gestalten, dann wird das immer wieder zufallen. Wenn ich aber das Loch so gestalte, dass sich eine Art Gewölbe ausbildet, nämlich dass sich die einzelnen Körner selber langsam abstützen und eine Art Gewölbestruktur bilden, dann kann es gelingen, dass dieses Loch offen bleibt. Es wird noch besser, wenn man das rund gestaltet, wenn man versucht, hier eine Art kreisrunde Öffnung zu machen, denn dann bei einem Gewölbe können die seitlichen Drücke so groß werden, dass es unten am Boden sozusagen in der Sohle hereindrückt und damit langsam diese Öffnung bricht. Wenn ich aber dann unten die Sohle stütze, entweder indem ich horizontal etwas hineinlege, oder eine Gegenwölbung mache, im Grunde ein rundes Loch, dann stützt sich das selber ab. Nämlich, das nennt man eine Schale. Und diese kreisrunde Schale ist wohl das beste Flächentragwerk, das es gibt in der gesamten Natur. Diese runden Öffnungen findet man immer wieder in der Natur, wo sich Gebilde auch natürlich herausbilden, die sich gegenseitig in sich abstützen. Denken wir nur an ein Ei. Ein Ei hat eine ganz dünne Schale. Und wenn ich jetzt versuche, dieses Ei zu zerdrücken, brauche ich eine irrsinnig große Kraft, wenn ich sie gleichmäßig außen aufbringe. Und so funktioniert der Tunnel. Wenn ich die Belastung gleichmäßig rundherum aufbringe, dann erhält diese Schale zwar nur Druckkräfte, und die reine Druckkräfte kann im Falle eines Tunnels das Gebirge sehr, sehr gut aufnehmen. Wo das Gebirge Schwierigkeiten hat, ist, wenn wir Blöcke haben, dass sich durch die Gestaltung der Erde so blockartige Schichtungen gebildet haben, dass ich eine Schicht über einer anderen habe, die entweder horizontal oder vertikal stehen, dann kann es schon einmal passieren, dass etwas herunterbricht beim Tunnelbau. Dass es buchstäblich sozusagen hier eine Art Bergschlag gibt, in dem hier eine ganze Platte herunterbricht. Und diese Gestaltung jetzt im Großen des Tunnelbaues, da braucht es halt ein paar Spezialisten, nicht nur Erfahrung, sondern einfach auch Persönlichkeiten wie die Geologen, die einmal schauen, wie hat sich überhaupt diese Gebirgsformation entwickelt. Wie sind die einzelnen Schichtungen übereinander? Um welches Mineral handelt es sich? Wie fest ist das? Mhm. Und dann brauche ich den Geotechniker, der soll beschreiben eigentlich, wie verhält sich jetzt dieses Gebirge, wenn ich da ein Loch bohre, ein Loch heraussprenge, ein Loch herausarbeite. Und damit dann entsteht sozusagen hier schon vom Geologen zum Geotechniker, dann zum Tunnelbauer hin diese Kette von Persönlichkeiten, von Experten, die in der Lage sind, dann sozusagen so einen Tunnel zu bauen. Und hier hat Österreich weltweit, muss man sagen, gemeinsam auch mit der Schweiz Pionierarbeit geleistet. Es waren die ganz bekannten Persönlichkeiten wie ein Leopold Müller, 1907 bis 1988, der hat eigentlich die österreichische Tunnelbauweise entwickelt. Und er hat nichts anderes gemacht, als einfach gesagt, wenn ich ein Loch in einem Felsen baue, dann wird der Felsen gestört. Und jetzt sucht sich dieser Felsen langsam wieder ein Gleichgewicht, dass er diesen kreisrundes Profil oder auch ein Bogenprofil sozusagen, das verschiebt sich so lange, bis es wieder ein Gleichgewicht gefunden hat. Und das ist die österreichische Tunnelbauweise. Man wartet also ab, bis sich das Gebirge wieder so lange verformt hat, dass es einen Gleichgewichtszustand wieder hat und alleine ohne Stützkräfte stehen bleibt. Und dann gab es Verbesserungen, ich kann dann eine Betonschale hineingeben, ich kann Anker setzen und alles Mögliche. Und da waren so diese Persönlichkeiten, wie ich vorhin erwähnt habe, der Leopold Müller, der erstmalig weltweit die Felsmechanik versucht hat zu verstehen. Und dann der fast gleichaltrige Ladislav von Rabczewitz, der eben 1907 bis 94 lebte, der hat dann das Ganze umgesetzt mit Leopold Müller. Und dann noch eine dritte Persönlichkeit, das war der Franz Bacher, der bei Müller auch mit ihm zusammengearbeitet hat, 1919 bis 2018. Das waren diese drei Persönlichkeiten, die in Österreich den Tunnelbau, den man dann als österreichische Tunnelbauweise bezeichnet hat, entwickelt hat. Aber im Grunde ist es nichts anderes als ein System, wo ich ein Loch mache, möglichst kreisrund, und dann so lange warte, bis sich dieses Kontinuum, dieser Felsen in einen Gleichgewichtszustand wieder bewegt hat. Da gibt es Verformungen, da kann sich auch was verschieben. Und dann, ich warte so lange ab, bis der im Gleichgewicht steht. Und dann habe ich die Öffnung. Und dann muss ich sie noch ausräumen und schön gestalten und Beton hineingeben, damit ich einen sozusagen eine Innenschale habe, die eben bei eventuellen Verformungen noch was aushält, kein Wasser dazu kommt, abdichten und so weiter.
Mhm. Also das mit dem Warten musst du mir jetzt noch besser erklären, weil also du bohrst rein, dann ist der Berg ist gestört, er will wieder Gleichgewicht.
Genau. Stellen wir uns vor, ich habe sozusagen einen Felsen, der völlig kompakt ist, der einen Granit darstellt. Da bohre ich hinein und es passiert gar nichts. Der wird sich ganz leicht vielleicht etwas verformen noch, aber der bleibt dann so stehen. Wenn ich aber Blöcke habe, dass das Gebirge ja vielfach ist geschichtet, durch die tektonischen Schichten, die entstanden sind bei der Entstehung oder beim Zusammenstoß der verschiedenen Plattensysteme, die afrikanische Platte, die europäische Platte, die asiatischen, die sich sozusagen, die zusammengestoßen sind, wo sich die Kontinente gebildet haben. Da gab es Überwerfungen. Die Platten lagen und liegen übereinander, liegen die geneigt oder vertikal. Also habe ich hier so Blocksysteme. Und wenn ich dort jetzt ein Loch hineinbohre, dann gibt es Verschiebungen, weil sich ein Block gegenüber dem anderen plötzlich verschieben kann, weil ich da etwas herausgenommen habe. Mhm. Und jetzt muss ich so lange warten, bis sich diese Blöcke beruhigt haben, einfach verschoben haben, es kommt von oben weiter der Druck, es entsteht mehr Reibung, weil die Normalkomponente zunimmt, also der Druck nimmt etwas zu und damit stellt sich wieder ein Gleichgewichtszustand ein. Und diesen Gleichgewichtszustand wartet man ab. Klarerweise hängt er ganz stark ab von dem Gebirgsgefüge, von dem Blockgefüge, mhm, aber auch von den Mineralien vom Stein selber. Welches Gestein ist das? Das Granit, Diorit, Basalte, sind das Porphyr und so weiter. Mhm. Und oder Philite. Und da von dem oder habe ich irgendwelche Gleitschichten dazwischen, die dann klarerweise zu größeren Verformungen führen würden. Mhm. Und das ist im Endeffekt die Suche nach einem Gleichgewicht und das der Berg dann selber macht.
Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass man da ja dann teilweise doch recht lange warten muss, oder geht das schnell?
Ja,
mhm,
das ist also eine ganz super Frage, Andreas. Eigentlich müsste ich da oft sehr, sehr lange warten, wenn ich Gebirge habe, dass sich viel verformt. Und da geht man wie folgt jetzt vor. Weil man ja nicht so lange warten kann, vielfach baut man eine Innenschale hinein. Also man baut entweder Stahlringe hinein oder setzt Anker, damit sich die Blöcke miteinander verbinden und damit größer werden. Und man gibt eine sogenannte Spritzbetonschale hinein. Also man spritzt Beton an die Wände und baut einen steifen Ring. Und plötzlich habe ich innen einen steifen Ring gebaut, das ist die sogenannte Außenschale. Und diese Außenschale bildet jetzt schon eine Blockade für mögliche Verschiebungen. Und dann baut sich Druck auf diese Außenschale, weil das Gebirge, Blöcke, die sich noch verschieben würden, die können nicht mehr, die werden gehalten. Und damit stoßen sie auf diese von den Mineuren gestaltete Außenschale aus Beton. Und damit erzeuge ich einen gewissen Druck jetzt auf diese Außenschale. Und ich muss daher diese Außenschale bemessen, dass sie diesen Druck, diesen verbleibenden Druck noch aushält. Das ist immer eine Iteration. Also es gibt Modelle, mit denen man das rechnen kann. Es ist aber viel Erfahrung dabei. Sollte da aber auch was schief gehen, das kann auch passieren, dass man das unterschätzt hat und es gibt Risse, es gibt Brüche in der Außenschale, dann ankert man nach. Dann wird nachgeankert oder es wird eine zusätzliche Schale hineingespritzt aus Spritzbeton, also dicker gemachte Schale. Mhm. Und dieser Zustand sozusagen ist dann ein Gebirgszustand, der Verformungen bekommen hat, der aber dann von dieser Außenschale gehalten wird. Und die bleibt dann so einmal stehen, bis der Tunnel fertig gebaut ist. Und dann gebe ich die Abdichtung hinein, wenn es Wasser gibt. Und dann baut man noch eine Innenschale hinein. Also diese äußere Schale ist eine temporäre Sicherung, eine temporäre Gebirgssicherung, dass die Arbeiter, die Mineure ihre Arbeit fertig machen können, der Tunnel mittlerweile gebaut werden kann. Und die Innenschale, das ist dann die, die wir sehen, wenn wir durchfahren, die sozusagen ist, dass dieser Druckring, der bleibt für die Nutzungsdauer vom ganzen Tunnel. Der kann 50, 100 Jahre, 150 Jahre oder auch 200 Jahre sein.
Es ist schon, also ich finde das so faszinierend, weil es hat auch für mich fast ein bisschen was Anmaßendes von Menschen. Da gibt es so ein Gebilde, das sich über Millionen Jahre entwickelt hat. Und jetzt kommen wir und stört das. Man braucht so lang von einer Stadt in die nächste. Man muss da immer drüber fahren. Oder wenn man sich die Alpen früher anschaut, also bevor es die Eisenbahn gegeben hat, das ist ja eine enorme Hürde für Menschen, dass sie mit denen da auf der anderen Seite kommunizieren, handeln, vielleicht mal rübergehen, sich austauschen. Und jetzt kommt der Mensch irgendwann her und sagt, jetzt bauen wir da einfach ein Loch durch. Ja, das ist was Faszinierendes auch für mich.
Das ist wirklich was, eigentlich, wenn man so denkt, wenn man das ganz kurz historisch betrachtet, dann war ja eigentlich der Tunnelbau, diese Unterquerung von Gebirgen, hat ja etwas zu tun auch mit der beginnenden industriellen Revolution. Also der erste längere unterquerende, alpenunterquerende Tunnel war ja der Gotthardtunnel, 1870 begonnen, erst 1905 fertiggestellt. Und der läuft so fast parallel mit den großen Entwicklungen der Eisenbahn. Also wenn wir hier von Österreich aus das betrachten, dann können wir hier die Semmeringbahn nennen als die nach wie vor heute steilste Gebirgsbahn, die Karl Ritter von Gega 1848 bis 1854 projektiert, gebaut, geplant hat. Das war eine Meisterleistung des Ingenieurbaues mit Tunnels, mit Brücken. Und diese Entwicklung des Eisenbahnbaus hat auch dann den Tunnelbau inspiriert. Man musste also, um Menschen näher zu bringen, um eben, im Grunde würde man heute die Mobilität das bezeichnen, um die Mobilität zu fördern zwischen den verschiedenen Dörfern, Städten und Ländern, kamen mehr Ideen auf, dass man Tunnels baut, Unterquerungen baut. Und wenn wir heute das ganze Alpengebilde anschauen, dann haben wir im Grunde jetzt erst im Jahre 2025 eine Realität, wo im Alpenbogen der große, lange Telttunnel zwischen Lyon und Turin mit 58 Kilometern, die Schweizer Tunnels, also Lützberg, aber dann Gotthardtunnel 57 Kilometer und dann den Ceneri-Tunnel, der auch die Alpen unterquert, bis herüber zum Brenner, den Brenner-Basistunnel mit 64 Kilometer und hier eben den Semmering- und den Choralm-Tunnel mit jeweils 27 und 34 Kilometer. Das sind die großen jetzt alpenquerenden Basistunnels. Und eigentlich haben wir, obwohl es erste Ideen bereits im 19. Jahrhundert gab, in den Jahren 1840 bis ungefähr 1870, werden sie eigentlich erst jetzt realisiert.
Mhm. Ja, faszinierend. Ich denke so drüber nach, in der Metaebene ist ja auch so irgendwie die Beherrschung der Natur des Menschen, oder? So diese, also wenn man sich anschaut generell, wie auch Städte entstanden sind oder wie man sich als Mensch im Laufe der Zeit auch als Jäger und Sammlervölker versucht, so nach und nach sich weniger abhängig zu machen von der Natur, sich zu schützen vor Regen und Co. Und dann oft auch hat es, glaube ich, eine Phase gegeben, wo viele, ja auch mit der Industrialisierung, wo man sich quasi, wir stehen jetzt über der Natur, wir können die beherrschen, dann haben wir jetzt im Laufe der Zeit auch gemerkt, okay, ich glaube, wir müssen doch eher mit der Natur, oder wir sind vielleicht selber auch ein Teil davon, gar nicht so, nee, sind keine Außenstehenden, wir können da dazu, merkt man jetzt auch bei vielen Flüssen, die reguliert wurden und dann kommen die halt einfach wieder hoch, weil die die Kraft von einem Fluss, wenn es einmal ein paar Tage regnet, kennt jeder, der in der Nähe von einem Bach oder einem Fluss wohnt, die kann man nicht beherrschen. Und ich nehme ein bisschen so mit von dem, wie du jetzt erzählst, wenn man da ein Loch reinbaut, dann reagiert der Berg einfach. Ja. Also man arbeitet irgendwie nicht gegen den Berg, sondern auch mit ihm und nutzt auch die Kräfte, die da wirken. Ja, und finde ich irgendwie schön.
Das ist effektiv, Andreas, ein wunderschönes Beispiel, das du jetzt gezeichnet hast. Auf der einen Seite haben wir oder gelingt der Tunnelbau nur gemeinsam mit dem Gebirge. Das Gebirge ist sozusagen das Ingenieurbauwerk, nicht das, was wir hineinbauen, sondern das Gebirge selber bildet hier diese Tragstruktur ab. Und wir veredeln nur die Öffnung, indem wir hier noch Beton, Anker und so weiter hineingeben, um die Funktionalität für eine bestimmte Nutzungsdauer zu gewährleisten. Aber die eigentliche Tragstruktur ist das Gebirge selber. Und Mineure kennen das, wissen das, auch im modernen Tunnelbau mit Tunnelbohrmaschinen, wo man mit sozusagen verschiedensten Methoden des maschinellen Tunnelvortriebes heute über 60 Meter am Tag ausbrechen kann. Selbst jene Tunnelbohrmaschinenführer wissen und horchen auf die Antwort des Gebirges. Ja, wir haben in der industriellen Revolution und auch immer wieder bis heute herauf Phasen erlebt, wo der Mensch versucht, nicht nur die Natur untertan zu machen, so wie es schön in der Bibel heißt, sondern wo wir versuchen, die Mächte, die Kräfte der Natur zu besiegen, beziehungsweise wo der Mensch plötzlich das Universum mit Technologien auch beherrschen will. Interessant ist aber dann, dass die Natur nicht schlagartig, sondern sehr sensibel und immer zeitlich etwas verschoben versucht, dem Menschen beizubringen, es wäre besser, dass man den Weg gemeinsam geht. Und ich erlebe das auch so, wenn wir das ganz kurz reflektieren. Es hat ja heute der Begriff der Nachhaltigkeit und der Ressourceneffizienz, das ist ja im Grunde eine Antwort jetzt der regierenden Staaten, der Bevölkerung auf diesem Globus, dass wir seit der beginnenden Industrialisierung immer mehr CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen haben, unkontrolliert auch teilweise enorm viel gebaut, Transporte, die Landwirtschaft hochgezüchtet haben und damit den CO2-Haushalt plötzlich sehr stark verändert haben. Wir erleben die Temperaturzunahmen als einen Effekt, aber die Natur im Bereich eben der Klimafolgen, im Bereich der Naturgefahren hat sich gerade im Alpenraum ganz stark geändert, wo wir plötzlich einen Anstieg der Naturgefahren in den vergangenen 30 Jahren um das 3- bis 5-fache in bestimmten Zonen erleben. Das heißt, die Natur reagiert hier und will den Menschen zeigen, es geht nur gemeinsam. Und das ist etwas, was man im Tunnelbau lernt. Die Demut mit dem Gebirge, die Demut mit den Antworten der Natur zurechtzukommen. Und für mich ist das auch sehr symptomatisch, wie verschiedene Philosophien, Religionen, Wissenschaftler versucht haben, dieses Phänomen der industriellen Veränderung aufzunehmen. Und ein ganz bedeutendes Buch dabei, beziehungsweise das ich auch sehr gerne lese, das x-mal neu gelesen habe, ist das Laudato Si von Papst Franziskus, diese wissenschaftlich basierte Deklaration der Wertschätzung der Natur, das er im Mai 2015 publiziert hat. Das ist für mich eines der Kernbücher, wo wir immer wieder aufgerufen werden, dass wir Verantwortung haben, nicht nur für das, was wir selber erleben, sondern vor allem für die nächsten Generationen. Mhm. Und im Grunde sind Tunnels nichts anderes als Verbindungselemente, die eine Verantwortung mit sich bringen, dass wir in der Zukunft Menschen wieder näher zusammenführen. Eigentlich sollten sie Möglichkeiten geben, um eben nicht der Menschheit unbedingt einen höheren Wohlstand zu bringen, sondern um den Frieden der Welt zu verbessern, weil Menschen sich schneller begegnen und effizienter austauschen können, um hier auch einen gewissen Beitrag in diese Richtung zu leisten.
Und wenn es um Nachhaltigkeit geht, geht es ja um die nächsten Generationen. Und das ist ja auch was Faszinierendes am Tunnelbau. Also dass die Projekte, die dauern ja oft Jahrzehnte von den ersten Ideen und Planungen. Dann wird verschoben, dann wird geschaut. Dann, also die Leute, die oft beginnen, das zu planen, vielleicht arbeiten die nicht mehr, vielleicht leben die nicht mehr, wenn der Tunnel fertig ist. Und ein Tunnel, den man heute baut, den gibt es in einer Generation noch, in zwei, in drei, in vier. Also man baut auch für eine Welt, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie die genau ausschauen wird dann. Wer weiß schon im Jahr 2100, wie wir leben. Aber wenn man jetzt einen Tunnel baut, dann baut man ihn eben auch für die Menschen, die da leben. Also es ist auch was, ja, Faszinierendes.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element jetzt, dass wir gerade im Bereich des Infrastrukturbaues, aber gerade auch dieser großen Tunnels, eine sehr, sehr lange Planungs-, eine sehr lange Genehmigungsphase und eine lange Bauphase haben. Denken wir an die großen Basistunnel, da haben wir in etwa von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme eines großen Eisenbahntunnels vergehen doch zwischen 30 und 45 Jahren. Teilweise Tunnels, die beispielsweise der Mont Blanc, der 1962 gebaut wurde, wo man jetzt überlegt, 11 Kilometer lang, ein einfacher Tunnel zwischen Italien und Frankreich, eine zweite Röhre dazu zu machen und ganz große Schwierigkeiten hat, möchte man die bauen oder nicht, weil man den Betrieb stört in einer Röhre. Also es gibt hier Entwicklungen, oder Gott hat jetzt, der gerade die zweite Straßenröhre bekommt. Das sind Entwicklungen, die über eine Generation dauern. Das bedeutet aber auch, dass nicht nur der reine Tunnelbau einen Einfluss hat auf die Umwelt, die lokale Bevölkerung, sondern die Einflüsse sind wesentlich langfristiger zu betrachten und weiter zu betrachten, weil damit öffne ich plötzlich völlig neue Möglichkeiten, der Verbindungen, aber auch der Entwicklung. Denn wir haben ja nicht immer im Blickfeld, wie sich Länder, Siedlungen, Ortschaften entwickeln. Aber durch solche Bauwerke entwickeln sich dann wirtschaftlich, sozial ganz viele neue Projekte und Bereiche, die einen großen Einfluss auf die gesamte Siedlungsstruktur, aber auch auf die Entwicklung von Staaten wirtschaftlich gesehen haben können.
Mhm. Gehen wir nochmal konkret rein. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Konrad, schau, wir haben da unsere schöne Stadt und auf der anderen Seite die schöne Stadt und da ist dieser Riesenberg. Mach uns doch einen Tunnel. Du hast ein bisschen beschrieben, so die Geologen, die Geotechniker, die Tunnelbauer. Was ist das Erste, was du dir anschaust, wenn die zu dir kommen und sagen, wäre doch nett, wenn wir da ein Loch im Berg machen könnten?
Als ich jung war, hätte ich sofort begonnen, mit Geologen, Geotechnikern in Interaktion zu treten und wir hätten uns hingesetzt und verschiedene Trassenvarianten überlegt. Heute würde ich einmal die Frage stellen, braucht es überhaupt eine Verbindung? Mhm. Ist die notwendig? Warum? Also diese gesamten Fragen, die einfach ganz wichtig sind, dass man sich kritisch hinterfragt, was bringt uns eine neue Verbindung? Schadet sie uns? Inwieweit gibt es andere Varianten und Lösungen, wenn man über Jahrtausende über den Berg ging und das auch funktioniert hat? Diese Fragen muss man sich deswegen stellen, denn der Tunnelbau selber hat ja nicht nur einen Einfluss auf die unmittelbare Konfiguration des Gebirges, auf den Wasserhaushalt dort und so weiter. Diese Themen kann man vielfach mittlerweile technisch lösen. Der Tunnel hat dann auch Einflüsse auch, wo gebe ich das Tunnelausbruchmaterial hin? Kann ich das wiederverwerten? Inwieweit kann ich hier sozusagen eine kreislauffähige Entwicklung gestalten? Dann, wenn ich diesen Tunnel habe, hat er genügend Möglichkeiten, um weitere zukünftige Entwicklungen in Bezug auf Kabelverbindungen, Rohrverbindungen und so weiter, also diese Multifunktionalität eines Tunnels, die man heute umso mehr betrachten muss als früher, inwieweit muss man das integrieren? Und dann noch eine weitere Frage. Ein Tunnel soll ja nicht nur ein Loch, eine betonierte Röhre sein, sondern er sollte auch neben der Funktionalität und der Langlebigkeit, also im Endeffekt der Dauerhaftigkeit, auch eine ästhetische Wirkung haben. Also die Einflüsse in Bezug auf das Landschaftsbild und die gesamte Baukunst sollte hier positiv sein. Das heißt, es gibt einfach eine ganze Vielzahl an Aspekten. Nehmen wir an, wir haben die erste Frage gelöst und man ist sich der Meinung, ja, es macht durchaus Sinn, eine Verbindung zu gestalten. Dann geht es darum, dass man in einem Team, und das ist auch ganz wichtig, dass man hier niemals allein ist bei einem Tunnelbau, sondern immer in einem multidisziplinären Team mit Geologen, Geotechnikern, die das Gebirge beschreiben, wie das funktioniert. Wie wirkt sich das aus, wenn ich ein Loch bohre? Den Tunnelbauer selber, die Methodik des Tunnelbaus. Dann haben wir heute noch die Kreislaufwirtschaft dabei, also Persönlichkeiten, die gesamten Auswirkungen auf die Natur, auf die Umwelt, die Wiederverwertung des Ausbruchmaterials bis hin zur Nutzung. Technische Einbauten, vielfältige Nutzbarkeit, flexible Nutzung, dass man das gesamte Paket als Team auffasst und diese Persönlichkeiten, mit denen versucht gemeinsam dann a. eine Trasse zu planen, b. einen Horizont entwirft, innerhalb welchen man so etwas realisieren kann und c. welchen Mehrwert und welche Chancen und Risiken und teilweise unvorhergesehene Risiken könnten auftauchen, wenn ich so etwas plane, baue und umsetze.
Hm. Du hast eh schon ein bisschen über tektonische Platten gesprochen. Kannst du noch ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen? Was kann da alles einen Tunnelbauer oder einen Geologen, der sich das anschaut, erwarten? Also Berg ist ja nicht Berg, die haben sich alle anders entwickelt. Wo kommen die her und was für Herausforderungen gibt es da für einen Tunnelbauer?
Ich darf zwei Erfahrungsbeispiele bringen dazu. Eines, wir kennen die afrikanische Platte und die europäische Platte, die im Bereich südlich des Brenners vor etwa 120 Millionen Jahren aufeinander gestoßen sind. Und diese peri-adriatische Naht nennt man die. Das ist eine gestörte tektonische Zone, die man zwar erforscht hat, wo sie ist, aber sie geht sozusagen von Slowenien, Kärnten durch Südtirol in die Schweiz, Engadin durch. In dieser Kontaktzone hat man immer vermutet, aufgrund von geologischen Bohrungen und von Aufnahmen, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, hier einen Tunnel durchzupauden bzw. durchzuörtern. Die Realität war aber dann, dass es zwar zerklüftetes Material vorlag, aber es nicht so schwierig war, weil dort kaum Bewegungen stattfinden, weil es dort im Grunde beherrschbar war, indem man hier sehr gezielt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ich kann entweder eine Art Schirm bauen, indem ich einfach horizontale Pfähle durchbohre, die wie ein Schirm wirken und darunter kann ich dann den Tunnel bauen, oder ich baue langsam, indem ich eben hier mit Spritzbeton versuche, eine Schale zu bilden und so strukturiert mit Stahlbögen gemeinsam hier vortreibe. Und das hat man da auch gemacht. Es gab kein Wasser, das vermutet wurde. Währenddessen bei einem Gebirge wie den Innsbrucker Quarzfilit, wo wir damals beim Brennerbasistunnel plötzlich Platten vorfanden, die nahezu horizontal lagen. Und bei diesen Platten ist es dann passiert, dass wirklich Blöcke in Metergröße plötzlich heruntergefallen sind. Das heißt, man hat den Tunnel ausgebrochen, der Tunnel wurde hier mit Spritzbeton gefestigt und plötzlich brach eine solche Platte los und die hat dann auch diese vorher gefertigte Außenschale teilweise zerdrückt. Oder es gab Überbrüche, dass buchstäblich direkt an der Ortsbrust, die Ortsbrust ist auch ein Tunnelbaubegriff, das ist nämlich die Front, wenn ich eben einen Tunnel langsam vortreibe, dort, wo ich im Endeffekt anstoße, dort, wo ich gerade bin, das nennt man die Ortsbrust. Und in dieser Ortsbrust wird entweder mit einer Tunnelfräse, Tunnelbohrmaschine herausgebohrt, oder ich bohre dort Löcher und sprenge dann diesen Teil heraus. Das ist die Ortsbrust und es hat uns in der Nähe der Ortsbrust oberhalb des Tunnels einfach nach oben durchgebrochen, immer mehr Material heruntergebrochen, bis zu Höhen über 20 Metern. Und da kann man in diesen Momenten einfach fast nur zuschauen, wie das ständig nachbricht. Und das waren Ereignisse, die niemand vorausgesagt hat, die niemand voraussehen konnte, wo man dann nur reagieren musste. Und hier gilt eines, je schneller man versucht zu reagieren, das heißt, hier versucht dieses Herunterbrechen zu stoppen, indem man eben Beton hineinspritzt, indem man versucht hier ganz gezielt Injektionen zu machen, Rohre hineinschiebt und dann Mörtel hineinpumpt, damit sich das Ganze verfestigt, umso besser ist es. Wir haben es leider nicht schnell reagieren können. Ähnliche Ereignisse gab es früher beim Gotthardtunnel auch. Wir haben dann mit Schäume versucht, das Gesamte oben auszuschäumen, über dem Schaumpolster Beton hinaufgepumpt und darunter auch eine Schale versucht, mit Beton zu gestalten, damit hier nicht das Gebirge weiter bricht. Das sind so unvorhergesehene Ereignisse, wo auch mit Fachexperten man versucht, dann Lösungen zu finden. Und im Grunde tasten fast alle im Dunkeln, weil man die Reaktion des Gebirges nicht voraussehen kann. Das ist das sogenannte unvorhergesehene Risiko, das man eben immer wiederum beim Tunnelbau hat. Und da gibt es auch diesen Spruch, vor der Hacke ist der Berg dunkel, das heißt, man weiß einfach nicht, was einem hier erwartet.
Es klingt fast, es erinnert mir, mir ist jetzt so ein Bild entstanden, wie fast wie ein Chirurg, der da arbeitet und auch in einem lebendigen System arbeitet, wo man dann schaut, wie reagiert das, nimmt das das an und...
Ich finde das Beispiel sehr treffend. Genauso auch das Team, das bei einem Chirurgenteam vorhanden ist, so ist das auch hier beim Tunnelbau, wo man plötzlich Lösungen gemeinsam schnell suchen muss, damit man einen Zustand verbessert.
Du hast schon gesagt, es sind auch Kreislaufwirtschaftsexperten dabei. Wie, also man hat ja Unmengen an Gestein und Sand und ich weiß nicht, was man da alles rausholt aus dem Berg. Warten da die Lastwagen nur und werden die ganze Zeit befüllt? Wenn du gesagt hast, teilweise kann man 60 Meter vorbauen am Tag, das ist ja Unmengen an Material, das man da rausholt.
Wenn wir uns das einmal nur ganz kurz vor Augen führen, so ein Tunnel für einen Eisenbahn beispielsweise hat einen Durchmesser am Ende innen von etwa 8 Metern, hat einen Außendurchmesser von etwa 9,5 Meter. Und wenn wir uns die Fläche ausrechnen, dann bin ich in einer Größenordnung zwischen 70 und 80 Quadratmetern. Wenn ich jetzt diese 80 Quadratmeter mit einem Meter multipliziere, dann habe ich bei einem Meter Tunnelvortrieb 80 Kubikmeter an Material. Das ist kompaktiert, das ist zusammengedrückt im Berg. Wenn das Material herausgelöst wird durch eine Sprengung beispielsweise, dann gibt es den sogenannten Auflockerungsfaktor. Also das ist Gebirge, dieses Material lockert sich auf. Und ich habe dann buchstäblich etwa 10-15% mehr an Volumen. Das bedeutet, ich habe etwa bei einem Meter Vortrieb etwa 100 Kubikmeter an Material, das ich abtransportieren muss. Dieses Material kann man entweder mit LKWs oder mit Förderbändern abtransportieren. Der häufigste Fall ist derzeit oder heute das Förderband. Bei allen maschinellen Tunnelvortrieben wird man hier mit Förderbändern, die auch kilometerweise Länge über 10, 15 Kilometer sozusagen das Material direkt von dem Vortrieb an die Oberfläche bringen oder unterirdisch zu einer Aufbereitungsanlage bringen. Dort wird das Material dann danach entweder deponiert oder aufbereitet und als Zuschlag, als Gesteinskörner für den Beton oder für andere Auffüllflächen wiederverwertet. Mhm. Diese Wiederverwertung ist gerade im Tunnelbau ganz wichtig und sie wurde in den letzten Jahrzehnten enorm vorangetrieben, auch technologisch vorangetrieben. So kann man heute davon ausgehen, dass man bei den derzeit im Bau befindlichen Basistunnels eine Wiederverwertungsrate über 40% hat, wo das Material dann vom Berg heraus wiederverwendet wird. Mhm. Klarerweise hängt es ab von der Mineralogie, es hängt ab von ganz vielen sozusagen tektonischen Schichtungen und so weiter, aber in einer Größenordnung kann man das hier so definieren.
Und da wird das Gestein dann zermalt? Und
das wird aufgebrochen wiederum. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich heraussprenge, dann habe ich beim Sprengvorgang so Blöcke, die zwischen ein paar Zentimetern bis einem halben Meter groß sind. Und diese Blöcke werden dann aufgeladen, heraustransportiert, nicht über das Förderband beim Sprengvortrieb, sondern meistens dann über LKWs. Das Förderband braucht kleinere Einheiten, da müsste man es vorher nochmals zerkleinern. Mhm. Es geht durch eine Mühle durch eine Prallmühle oder durch eine andere Art von Mühle. Und das Material wird dann zerkleinert. Damit ich es für die Aufbereitung als Gesteinskorn für den Beton verwenden kann, wird es aufbereitet in Korngrößen zwischen, sagen wir, 2-3 mm und 16 oder 25 mm. Das ist so eine typische Größe. Da wird es so fein sozusagen gebrochen und dann gesiebt, dass man die verschiedenen Fraktionen hat. Wenn ich denn mit einer Fräse arbeite, einer Tunnelbohrmaschine, dort sind die herausgebrochenen oder herausgeschnittenen Teile haben eine Größe von ein paar Zentimetern. Und das Material, das kann ich dann mit einer kleineren Mühle aufbrechen, weil ich es schon nur mehr mit ein paar Zentimeter Größe habe und ich zerkleinere das dann wiederum in bestimmte Kornfraktionen. 8, 11, 16, 25 mm.
Jetzt gerade der Gedanke, weil du vorher über CO2 gesprochen hast, die Elektrifizierung der Mobilität auf der Straße läuft ja, auf der Schiene ist es eh schon lange passiert. Auch im LKW-Verkehr gibt es tolle Entwicklungen, tolle elektrische Modelle bereits. Ich bin auf einer Landwirtschaft aufgewachsen, wird auch geforscht und geschaut, ist noch komplizierter mit Traktoren, die elektrisch zu machen. Kann man so eine Tunnelbohrmaschine je elektrisch betreiben?
Die Tunnelbohrmaschinen arbeiten elektrisch.
Aha.
Die arbeiten alle elektrisch, die brauchen sehr viel Strom.
Mhm.
Man ist in der Größenordnung von 2-3 Megawatt an Leistung, die diese Tunnelbohrmaschinen brauchen. Das heißt, man muss teilweise eigene sozusagen Hochspannungswerke hinstellen, damit die Tunnelbohrmaschinen betrieben werden können. Ich brauche daneben noch die Förderbänder, die laufen alle elektrisch. Das Ziel ist es ja, dass man möglichst wenig CO2-betriebene Fahrzeuge im Tunnelbau hat, auch wegen der Luft im Tunnel selber, für die arbeitenden Menschen. Ja. LKWs haben eben dieselbetriebene leider einen hohen CO2-Ausstoß. Man geht langsam auch hinüber zum elektrobetriebenen LKW. Die ersten gibt es bereits. Es gab eine Zeit vor etwa einigen Jahren, wo man geglaubt hat, dass man mit wasserstoffbetriebenen LKWs auch weiterkommt. Hier hat die Industrie aber wenig an Innovationen vorantreiben können. Primär geht es jetzt darum, dass man beginnend mit dem Tunnelausbruch elektrisch betriebene sozusagen Tunnelbohrmaschinen hat, dass sämtliche Transportgeräte, angefangen von den Förderbändern bis hin zu den LKWs und so weiter, auch elektrisch betrieben werden und schlussendlich der Zug oder die Bahn, die dann durchfährt. Bei langen Tunnels sind es Bahnen meistens, die werden auch alle elektrisch betrieben. Und hier haben wir leider in Europa immer noch unterschiedliche Stromsysteme, sodass man hier mehr Stromloks braucht, damit sie von einem Land in das andere Land wechseln können. Also wir haben in Österreich hier 15 Kilovolt, 16 2/3 Hertz. Europäisch hat man hier die 25 Kilovolt, 50 Hertz. Es gibt dann noch in Italien die 3 Kilovolt Gleichstrom-Loks, die ganzen Bestandslinien. Und es gibt die rätische Bahn eben, wo man eben auch sozusagen mit 11 Kilovolt Wechselstrom arbeitet. Das heißt, wir haben unterschiedliche Stromsysteme in Europa, die es eben dann zu vernetzen gilt. Aber das Thema hat man mittlerweile gelöst.
Ja. Du hast jetzt gesagt, so bei den besten Projekten bis zu 40% von dem Ausbruch kann man wiederverwenden. Finde ich auch ein schöner Gedanke, dass man nimmt was raus und nimmt das Gleiche, um irgendwie den Tunnel zu bauen. Gleichzeitig, selbst dann bleiben ja Unmengen an Gestein und Co. zurück. Das wird auch deponiert, baut man ja quasi den nächsten Berg hin. Aber wo bringt man das überall hin? Was macht man damit?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist bei jedem Tunnelprojekt ähnlich wichtig wie die Planung und die Trassierung selber. Es gibt im Wesentlichen nur drei Möglichkeiten. Die erste haben wir die Wiederverwertung, die direkte im gleichen Projekt schon genannt. Die zweite ist, indem man das gute Material, sprich das Material, das hochwertigste, könnte man dann zwischenzeitlich irgendwo lagern und später verwenden für den Asphaltstraßen, für den Betonstraßenbau, für den Betonbau oder auch als Aufschüttmaterial. Man nennt das das Landfilling, also wo man eben bei Grabenbauten oder bei irgendwelchen Ausgleichsmaßnahmen hier Schüttungen machen kann. Die dritte Variante ist die Deponie. Und hier muss man sehr detailliert studieren, wo kann ich dieses Material sinnvoll deponieren oder verwenden, damit ich eine landschaftliche Gestaltung mache. Bei allen Tunnelbauprojekten größerer Art, auch im städtischen Bereich, ist das eine große Frage, wie bringe ich das Material überhaupt weg? Denken wir hier an den U-Bahn-Bau in Wien gerade. Dort ist es eine Kernfrage, wo man dieses Material herausnimmt, über die Schächte hochbringt und dann sozusagen hier irgendwo zwischenlagernd oder deponiert. Wenn man es deponiert, muss man auf alle Fälle dazu nicht nur den Untergrund, wo ich etwas draufgebe, betrachten, sondern vor allem auch, wie gestalte ich es nachher, dass es entweder landwirtschaftlich genutzt werden kann oder dass es wieder überbaut werden kann oder dass man damit einfach auch eine landschaftliche Gestaltung macht. Und das ist ein Thema, wo man beispielsweise, wenn ich in einer Mulde eine Mulde habe, die sich ergeben hat von der Natur oder die ich gerne auffüllen möchte, auch aus Naturschutzgründen oder aus anderen Gründen, dass man dort den Humus abnimmt, diese Humusschicht zwischenlagert, dass sie nicht sozusagen abstirbt, dann das Deponie, das Ausbruchmaterial schichtenweise einbaut, walzt und dann darauf wiederum den natürlichen ehemaligen Humusschicht aufbringt, sodass ich im Endeffekt eine Landschaftsgestaltung mache, die Sinn macht und die auch in Bezug auf die biologische Seite her sauber gestaltet wurde. Also diese sogenannte ingenieurbiologische Maßnahme, um eben die Deponien entsprechend einem Landschaftsbild zu gestalten.
Toll. Okay, ich gehe wieder in meinen Kopf und die Augen zu. Wir haben jetzt ein Loch dadurch gebohrt. Wir haben es gestützt, der Berg reagiert, es gibt ein neues Gleichgewicht, der ganze Ausbruch ist rausgeholt worden, ein Teil haben wir vielleicht recycelt, ein Teil deponiert. Jetzt sind diese Tunnel ja teilweise extrem lange. Du hast schon gesagt, in Österreich Semmering 30 Kilometer, so Kalmtunnel 25.
Koralm ist 32 und der Semmering 27.
Mhm. Brenner Basistunnel über 60 Kilometer, wo du mitgearbeitet hast. Wie kriegt man da Luft rein? Also,
das ist eine gute Frage. Also die Luft selber. Im Endeffekt, wenn ich beim Tunnelbau bin, habe ich ja noch keine Röhre. Eine durchgehende Röhre würde automatisch einen Luftzug erzeugen, auch durch das Luftdruckgefälle. Da muss man effektiv versuchen, dass ich Frischluft hineinbringe über sogenannte Lutten. Die Lutten sind nichts anderes als Rohre, die Frischluft in den Tunnel hereintransportieren über Ventilatoren und die schmutzige Luft nach außen liefern. Diese Frischluftzufuhr wird auch kontrolliert und ist notwendig, um ständig eine frische Luft im Tunnel zu haben und die ist meistens auch recht gut und b, auch um eine gewisse Temperaturausgleich zu haben. Denn wenn ich im Berg 100 Meter nach unten gehe, nimmt normalerweise die Temperatur um 2 bis 3 Grad zu. Das bedeutet, ich habe hier, wenn ich einen tieferen Tunnel habe, habe ich auch sehr warme Temperaturen, die über die 30 Grad hinausgehen können. Und damit ich das hier erträglich für die Mineure gestalte, muss ich eine kältere Frischluft zuführen, damit es a. zu einem Luftaustausch und b. zu einer Kühlung der Raumluft kommt. Das passiert 24 Stunden, 7 Tage, denn im Tunnelbau wird ja durchgearbeitet, in 3 Schichten meistens und durchgehend normalerweise 7 Tage.
Und das Wort jetzt mehrmals verwendet, ich kenne es nicht, was ist ein Mineur?
Der Mineur und die Mineurin ist im Endeffekt der Tunnelbauarbeiter, das nennt man die Mineure. Das sind jene, die im Tunnelbau sind und das ist auch eine ganz interessante Gemeinschaft. Ganz klar, es gibt bekannterweise Österreicher, Schweizer sind begnadete, historisch gesehen Norditalien gehört dazu, Tunnelbauer, diese Alpenregion, weil sie schon sehr früh mit Tunnelbau zu tun hatte, haben sich so richtige Handwerksgemeinschaften gebildet. Es gibt Dörfer, wo wirklich sehr viele Persönlichkeiten im Tunnelbau schon generationsweise tätig waren, bis heute herauf. Und die ziehen dann von einer Tunnelbaustelle zur nächsten Tunnelbaustelle. Und diese eingeschmolzenen Gruppen sind wirklich erfahrene Persönlichkeiten dann, die kennen und schätzen sich gegenseitig und haben auch einen direkten Anspruch oder Einspruch auf das Gebirge. Das heißt, sie horchen auf das Gebirge. Das ist auch sehr interessant, wenn man von diesen Mineurinnen und Mineuren, sind ja leider Mineure keine Frauen. Wir haben ja damals beim Brenner 2008 erstmalig Frauen als Geologinnen in den Tunnel hineingenommen. Das war früher auch ein Tabuthema. Heute beginnt es immer mehr, dass auch Frauen dort tätig sind. Diese sozusagen Persönlichkeiten, die dort arbeiten und auch Erfahrung haben, die horchen nach einem sogenannten Tunnel sozusagen Herausbruch, wenn ich eine Sprengung vollzogen habe, die horchen dann vielfach, wie verhält sich das Gebirge? Wie verformt es sich? Ich habe oft von denen, gerade in den Nachtschichten, erlebt, dass sie, wenn man ein Geräusch hört, sehr genau hinhorcht, wo verschiebt sich etwas? Und dann die Fragen, ja, warum macht das Gebirge eine Verschiebung, beziehungsweise warum bricht hier etwas heraus? Und dieses Horchen, dieses Spüren des Gebirges ist ein ganz wichtiges Phänomen und eine wichtige Erfahrung, um den Tunnelbau auch zu verstehen.
Auf was für Notsituationen oder Notfälle muss man sich da vorbereiten? Weil wenn man jetzt vorstelle, wenn in der Mitte vom Brenner Basistunnel was passiert, dann dauert es ziemlich lange, bis man auf der einen oder anderen Seite wieder rauskommt. Hängt wahrscheinlich auch, natürlich auch davon ab, fährt jetzt Eisenbahn durch, fahren da Autos durch. Gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder auch schreckliche Unfälle, Tragödien. 1999 im Mont Blanc-Tunnel, glaube ich, 39 Tote nach einem LKW-Unfall. Ja.
Ich glaube, wir müssen zwei Themen hier unterscheiden: den Bau und den Betrieb. Beim Tunnelbau ist es so, dass es entlang der gebauten Strecke Kavernen gibt. Das sind seitliche Räume, die herausgesprengt werden, wo Notfallcontainer sind. Das sind sogenannte Lebensrettungscontainer, wo die Mineure, also die Tunnelarbeiter, auch mehrere Stunden dort verbleiben können. Auch Tage verbleiben können. Wir haben heute schon durch die moderne Kommunikationstechnologie große Vorteile, dass man einerseits das Glasfasernetz im Tunnel hat, also man kann dort telefonieren, es braucht nicht mehr nur den Tunnelfunk. Es gibt zweitens Möglichkeiten, dass es meistens noch ein zusätzliches, ein redundantes System gibt mit dem Tunnelfunk, sodass ich hier auch im Notfallbereich noch reagieren kann. Und es gibt überall, normalerweise alle 500 Meter, sogenannte rote Knöpfe, wo ich im Endeffekt eine Alarmsituation auslösen kann. Und mit Videokameras kann man dann sehen, wo, wann etwas passiert ist. Diese Notfallcontainer dienen dazu, um eine temporäre sichere Zone zu schaffen, wo beim Bau die Leute dorthin flüchten könnten und dort in Sicherheit gelangen. Auf den Tunnelbohrmaschinen gibt es auch einen Notfallcontainer, wo die Arbeiter, die auf der Maschine sind, das sind meistens 4, 5 bis 10 maximal arbeitende Persönlichkeiten, die haben dort Platz in dem Notfallcontainer auf der Tunnelbohrmaschine. So eine Tunnelbohrmaschine hat eine Länge von etwa 200 bis 300 Metern. Vorne ist der Fräskopf, dann gibt es eben der rotiert, dann gibt es die verschiedenen Gripper, nennt man das. Das sind so große, drückende Bratzen, die an die Wand, an die Tunnelwand sich abstützen oder die rückwärts an die Tunnelauskleidung sich abstützen, damit die Tunnelbohrmaschine sich vorschiebt. Und in diesem gesamten maschinellen Gebilde gibt es eben auch einen Notfallcontainer.
Kurze Zwischenfrage, was kostet so eine Tunnelbohrmaschine?
Ja, die Tunnelbohrmaschinen, das hängt ganz stark von dem Durchmesser ab, von der Größe, von allen ab, aber das sind mehrere Millionen bis Größenordnungen 10, 20 Millionen. Diese Tunnelbohrmaschinen werden aber dann, wenn sie ihren Auftrag für einen Tunnel erfüllt haben, abgebaut und die Teile werden wiederverwendet. Also das ist sozusagen, sie wird aufgebaut im Tunnel und sie wird dann wieder abgebaut und danach wird sie wiederverwendet, wird wieder die Teile wieder sozusagen funktionstüchtig gemacht und größtenteils wiederverwendet. Deswegen hat man hier einen Wiederverwendungswert und einen Wiederverkaufswert dabei. Jetzt zurück zu der Notfallsituation. Also während des Baues habe ich dann auch externe Sicherheitskräfte, wo die ganze Kette im Vorfeld sehr genau studiert wird. Ein Notfallplan wird gemacht. Die Rettung, die Feuerwehr und auch noch zusätzliche Einsatzkräfte stehen 24 Stunden bereit. Also es gibt hier auch im Tunnel, die Verantwortlichen selber haben einen Sicherheitsbeauftragten, der das Ganze ständig überwacht, sodass hier eine sehr, sehr gute Notfallkette vorhanden ist. Nehmen wir an, der Tunnel ist fertig gebaut, der Tunnel geht in Betrieb und wir haben einen Straßentunnel. Beim Straßentunnel ist es so, dass ich heute vielfach kaum mehr, also im Neubau überhaupt nicht mehr, einröhrige Tunnels habe, sondern ich habe pro Fahrtrichtung einen Fahrtunnel. Und damit habe ich die Gefahrenquelle, also eine große Gefahrenquelle des direkten Zusammenstoßes entgegenfahrender Fahrzeuge, reduziert, ja, auf ein Minimum gesetzt. Es gibt dann zwischen zwei Röhren eine Querverbindung, sodass ich hier, wenn ein Unfall passiert, in diese Querstollen hineingehen kann. Die europäischen Richtlinien sagen, ich muss alle 500 Meter so einen Querstollen haben. Und bei Straßentunnels gibt es eine ganz hohe Anzahl an technischen Sicherheitsmaßnahmen und an funktionalen Sicherheitsmaßnahmen. Man geht im Notfall so aus, dass man an erster Stelle die Selbstrettung stellt. Wie kann ich als Autofahrer, wie kann ich auch als Zugbenutzer mich selber retten? Das ist das oberste Prinzip. Und erst das zweite ist dann die Fremdrettung, dass externe Kräfte in den Tunnel hereinkommen und dann die Rettung vollziehen. Beim Straßentunnel ist es so, dass dann eben dieser Abschnitt gesperrt wird. Im Normalfall nehmen wir an, es ist kein Feuer und dann wird eben die Rettung vollzogen. Im Falle des Feuers gibt es eben dort Möglichkeiten A, der Ventilation, dass man versucht, den Rauch sehr schnell wegzubringen und B, im zunehmenden Maße eine Art Sprinklersysteme, man nennt die Watermist-Systeme, das sind ganz feine Düsen, die Wasser aussprühen im Falle einer Temperatur- und Rauchentwicklung, die dann die Rauchpartikel nach unten bringen, auf den Boden, sodass hier die Menschen, die im Tunnel sich befinden, sich noch selbst retten können. Und das Ziel ist, dass man so eine Selbstrettung innerhalb der ersten 5, maximal 10 Minuten vollziehen kann. Beim Eisenbahnbau hat man auch mittlerweile Nummer 2 Röhren, also pro Fahrtrichtung eine Röhre. Und die sind mit Querverbindungen auch verbunden, Querschläge nennt man das. Europa schreibt auch die 500 Meter vor. Bei den alpenquerenden Tunnels, beim Gotthard, Genere und beim Brenner sind diese Zwischenabstände aber geringer. Nicht 500, sondern 330, der Schweiz 325 Meter. In diesen, wenn ein Zug plötzlich Feuer bekäme, bleibt er stehen, Die Menschen können aussteigen, gehen in diese Zwischenräume hinein und werden auf der gegenüberliegenden Seite, auf der anderen Seite, wo ein anderer Tunnel in die Gegenfahrtrichtung steht, kommt dort ein Zug und der holt diese wartenden Menschen ab. Bei langen Basistunnels, die über 20 Kilometer lang sind, schreibt Europa vor, dass man alle 20 Kilometer Nothaltestellen machen muss. Das sind unterirdische Bahnhöfe im Grunde, wo der Zug, auch wenn er noch brennen würde, hinfährt. Die Menschen können aussteigen und kommen in einen sogenannten sicheren Raum. Da haben dann 400-500 Leute Platz. Und in dem sicheren Raum, der videoüberwacht ist, Frischluft hat und so weiter, die können dann dort direkt abgeholt werden. Beim Brenner Basistunnel theoretisch auch mit Busse, beim Gotthardtunnel sozusagen mit Züge auf der anderen Seite, sodass es hier alle 20 Kilometer Notfallhaltestellen gibt, wo man im Sicheren sich befindet. So hat man versucht, eben diese unterirdischen Wegverbindungen, Räume für den Betrieb zu gestalten, dass sie immer zunehmend sicherer jetzt in den vergangenen Jahren wurden. Dank auch der Technologie, Videoüberwachung, Temperaturfühler, Rauchfühler, aber auch brandschutzsichere Türen und so weiter. Und da hat die Technik enorm geholfen.
Weißt du, was 1999 da in Frankreich passiert ist, dass so viele Menschen gestorben sind?
Ja, das ist leider durch einen LKW-Brand passiert im Grunde, wo plötzlich diese Tunnelschalen, dann, wo lokal sich eine so hohe Temperatur entwickelt hat, über 1000 Grad, dass Teile dieser Tunnelinnenschale heruntergebrochen sind. Und da kamen die Menschen zu Schaden, also die kamen nicht mehr weg. Das Problemfeld ist bei solchen Unfällen, und das hat man mittlerweile versucht auch zu lösen durch die Ventilation, und durch die Möglichkeit der Selbstrettung, dass man dort in die Querstollen hineinkommt und dort sichere Räume hat, dass ich dort nicht ersticke. Bei Tunnelunfällen mit Brand ist nicht oder im Normalfall nicht die hohe Temperatur das Problem, sondern die Menschen sterben früher durch den Rauch. Und die sehr starken Rauchgase, die sich im Tunnel dann lokal entwickeln, wenn die nicht abgezogen werden, dann ersticken die Menschen innerhalb 5 Minuten. Und das ist das Problem.
Ganz anderes Thema, mit dem du dich auch viel beschäftigt hast. Warum kosten Tunnel oft so viel mehr, als man am Anfang dachte? Ist aber ganz vielen Megaprojekten so. Man einen Flughafen baut oder was auch immer, eine Autobahn. Budgetplanung und am Ende des Tages kostet es deutlich mehr als geplant.
Das ist eine sehr gute Frage und ich danke auch herzlich für die Frage, weil sie sehr oft zu Missverständnissen führt. Wir haben, und ich darf das ganz kurz beschreiben, wenn ich etwas Neues plane, ist es ein Prototyp. Man kennt die Kosten des Betons und all das, was ich hineinbaue. Man kennt aber nur ansatzweise die Kosten des Ausbruches und man kennt nur ansatzweise das Gebirge. Ich darf hier ein Beispiel erwähnen. Wenn ich einen sehr langen Tunnel baue, beispielsweise, ich habe das auch untersucht, bei allen großen europäischen Basistunnels wurden überall Vorsondierungen, Bohrungen gemacht, vertikale Bohrungen bis auf das Niveau teilweise des Tunnels. Wenn wir eine Tunnellänge von 50 Kilometer haben, wurden Bohrungen in der Größenordnung zwischen 20 und nahezu 50 Kilometern gemacht, wenn man sie der Reihe nach sozusagen zusammen addiert. Das sind aber alles nur dünne, kleine Bohrungen mit 10 Zentimeter Größe, wo man sozusagen etwas von dem Gebirge herausholt. Und das sind so Nadelstiche, beispielsweise bei Tunnels wie der Semmering-Tunnel oder Koralm, Gotthard, Brenner zusammengezählt, hat man etwa alle 2 Kilometer eine solche Bohrung gemacht. Jetzt, das Gebirge ändert sich ja oft im Bereich von 10, 20 Metern, wo ich ein plötzlich anderes Gebilde, Gefüge habe, das man oberflächenmäßig nicht durch die Kartierung, durch die geologische Sicht. Auch es gibt ja überall sehr, sehr gute mittlerweile geologische Karten bis in die Tiefe herunter, aber trotzdem gibt es immer wieder, wo Grenzen von Tektonik zusammenkommt, dass es dort bis zu hunderte Meter Verschiebungen gibt. So, das ist einmal die ganze geologische Unsicherheit. Dann das Wasser und, und. Und jetzt versucht man bestmöglich, diese Kosten zu ermitteln und stellt die zusammen. Was man vielfach in der Vergangenheit nicht gemacht hat, war die Risikovorsorge, also eine Chancen-Risikobetrachtung, wo man verschiedenste Risiken versucht, aus Risiken, die ich identifizieren kann und quantifizieren, weil ich sie von anderen Projekten kenne. Risiken, von denen ich nur weiß, dass es sie gibt, aber ich kann sie sehr schwierig quantifizieren. Und sogenannte unvorhergesehene Risiken. Diese drei Risikoarten habe ich auch einmal wissenschaftlich untersucht und die sind gerade im Tunnelbau sehr, sehr hoch. Und jetzt haben wir ein Thema, dass wir einen Tunnel planen, der wird im Jahre X sozusagen, werden die Kosten ermittelt und dann nehmen wir an, es wurde alles richtig gemacht, die Kosten sauber ermittelt, es wurden auch die Risiken ermittelt, mittlerweile gibt es auch, und da ist Österreich wirklich beispielhaft, Richtlinien, wie man solche Risiken mit Prozentsätzen abbilden kann, in welcher Größenordnung. Mhm. Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Phase bin ich, in der Studienphase, in der Vorprojektphase, ich habe schon ein genehmigtes Projekt, ich weiß schon viel mehr über den Tunnel und so weiter. Dann kommt zusätzlich noch dazu die sogenannte Valorisierung. Das ist die sogenannte Inflationsanpassung über die Jahre. Und wenn ich hier nur ein Beispiel erwähnen kann, Österreich hat hier auch vorbildhaft eine Kennzahl eingeführt mit 2,5% an Inflation pro Jahr im Mittel. So werden die großen Rahmenprogramme vom Ministerium gerechnet. Wenn wir diese Prognose dazu zählen, dann habe ich eine gewisse Kostenwahrheit. Wenn wir heute einen Tunnel im Jahre 2000 geplant haben und die Kosten ermittelt haben, hat man die damaligen Kosten auf den 1. Januar im Jahre 2000 bezogen. Und wenn 10 Jahre vergangen sind und das Projekt noch nicht gebaut ist, dann sind nicht nur die Baukosten größer geworden, lassen wir die Risiken gleich, aber durch die Inflation von 10 Jahren mit einem Faktor von 2,5%, da bin ich plötzlich 40% teurer geworden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass große Projekte jährlich aktualisiert werden und man jährlich die aktualisierten Kosten nennt. Und das ist in der Kommunikation auch schwierig, weil man das als Zuhörer kaum verstehen kann. Wenn ich bei einem Projekt im Jahre 2000 den Kostenpunkt von 100 hatte und im Jahre 2010 genau das gleiche Projekt, wurde in der Zwischenzeit nichts verbessert, plötzlich 140 kostet. Rein durch die Wertanpassung, durch die Inflation. Und so muss man eigentlich vorgehen, dass man bei allen Projekten immer neben den Kosten die Risiken und die Inflation dazu gibt und dann immer dazu bekannt gibt, auf welchen Zeitpunkt bezieht sich das. Und dann hat man die einzige Chance, eine Transparenz hineinzukriegen in diese Kostendarlegung, warum sich die Kosten eben fortlaufend leider verändern. Aber das sind nicht Mehrkosten, das ist eine reine statistisch belegbare Inflationsanpassung, eine Steigerung der wirtschaftlichen und der Lebenshaltungskosten und die hat halt auch eine Auswirkung auf die Tunnelkosten. Und damit eben in der öffentlichen Wahrnehmung ist das ganz schwierig bei Projekten, die vor 20 Jahren geplant wurden, nach 20 Jahren erst realisiert werden, wo man plötzlich eine Verdoppelung der Kosten hat, aber im wahrsten Sinne des Wortes hat niemand etwas dazu getan, sondern die sind einfach teurer geworden. Und klarerweise mit den zusätzlichen, mit den jeweiligen Planungsphasen, vom Vorprojekt über das Genehmigungsprojekt bis zum Ausführungsprojekt, werden mehr Details bekannt. Und die müsste man eigentlich von der Risikovorsorge abbauen. Wenn ich am Anfang beim Vorprojekt 50% mehr Kosten als Risikovorsorge habe, habe ich sie beim Einreichprojekt, Genehmigungsprojekt wahrscheinlich in einer Größenordnung noch von 30 und beim Ausführungsprojekt von 15%, weil ich dann Risiken abbaue, die ich sozusagen mehr weiß und damit eben in reale Kosten übersetze. Also zusammengefasst, um es einfach zu sagen, jährlich aktualisiert die Kosten bekannt geben und das Risiko vom Anfang an dazu nehmen.
Konrad, habe ich deine Frage über Tunnel nicht gestellt, die du noch gerne beantworten möchtest?
Was im Grunde bedeutet das Gesamte für die Zukunft? Also ich überlege mir vielfach, wenn wir heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind und ein Europa haben, wo wir sehr, sehr viel die Menschen teilweise auch von den Dörfern, von den Tälern, vom Land in die Stadt ziehen, haben wir eine zunehmende Urbanisierung in den zentralen Orten Europas, auch der sogenannten ersten Welt. Die zweite, die dritte Welt weniger. Wir haben fast nur mehr eine Chance, viele Themen unterirdisch abzubilden, die unterirdischen Räume zu nutzen, und da spielt genau dieser Tunnelbau eine ganz wichtige Rolle. Denn wir müssen nicht die Straßen, die Verbindungen oberirdisch haben, die Leitungen und alles, das kann alles unterirdisch gemacht werden. Und so sollte man eigentlich die Städte weiterentwickeln, indem man sämtliche funktionale Beziehungen unterirdisch hat, damit man an der Oberfläche etwas mehr Grün und damit auch etwas mehr Lebensqualität findet.
Konrad, wenn man dir zuhört, man merkt ja, du bist ja nicht nur Ingenieur, du bist auch ein sehr philosophisch denkender Mensch. Ich versuche jetzt am Ende meiner Gespräche oft noch ein bisschen was anderes zu besprechen. Ich würde dich gerne was fragen. Du hast im Vorgespräch, also der Andreas hat gerade das Mikrofon eingerichtet, Andreas, der die Produktion macht, und du hast ihm gesagt, es gibt keine unsympathischen Menschen. Und ich habe extra nicht nachgefragt, weil ich wollte dich jetzt fragen, was meinst du damit, es gibt keine unsympathischen Menschen?
Ich sehe in jedem Menschen etwas Positives. Denn in der Feststellung, dass jeder auf diesem Globus versucht, einen Weg des Glücks zu erfahren, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man, und das habe ich in meinem ganzen Leben immer wieder versucht, tagtäglich das Positive zu sehen, genauso wie beim Tunnelbau, man tagtäglich und bei jeder Schicht wieder neu beginnt, das zu entwickeln. So finde ich das auch, sehe ich in jedem Gegenüber, in jedem Mitmenschen einfach die positive Seite. Ich habe manchmal auch erlebt, dass es Persönlichkeiten gibt, die mir nicht gut gestimmt sind oder die mich auch angefeindet haben. Und ich habe mich dann immer die Frage gestellt, warum? Und ich habe vielfach dann nur beobachtet und versucht herauszufiltern, wie kann ich mit diesen Menschen etwas auch gestalten. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn man in einem Loch drinnen steht, ob das jetzt sinnbildlich oder in der Realität im Tunnel ist, und man gemeinsam weiterkommen will, dann schafft man es nur, indem man sich die Hand gibt und sagt, wir starten gemeinsam. Und dieses sozusagen Teamdenken oder dieses Ja-Sagen zum Leben, das ist ein ganz wichtiges Leitmotiv von mir.
Hast du dir das angeeignet im Laufe des Lebens oder bist du so geboren, dass dir das einfach fällt?
Ich bin als ältester Sohn einer Bergbauernfamilie aufgewachsen und ich habe dort neben einer großen Schlichtheit auch Armut erlebt, dass man gerade, wir mussten eine Stunde täglich in die Schule gehen. Es war auf einem steilen Berggebiet, wo auch Lawinengefahr immer wieder war und wo wir damit manchmal auch im Dorf übernachten mussten, weil die Lawinengefahr zu groß war. Da lernt man, dass man alleine nicht weiterkommt, sondern dass man auf andere horcht, andere Menschen mitnehmen muss. Und das ist sozusagen ein gutes Begleitelement meiner Entwicklung gewesen. Und so habe ich dann auch viel Glück erfahren, Glück beim Studium, Glück in den USA, wo ich einen wunderbaren Professor kennengelernt habe und so weiter. Und dieses Glück erlebe ich auch heute noch mit jungen Menschen an der Universität, wo ich in der Lage bin, sie zu begeistern, um hier eben auch auf einen Weg zu bringen, dass sie ihr persönliches Berufsglück finden können.
Was würdest du sagen, ist der Sinn deines Lebens?
Mein persönliches Ziel ist, Spuren zu hinterlassen, damit die nächste Generation eine Zukunft hat. Für mich ist das das Wichtigste. Nicht unbedingt, dass man selber im Schaufenster steht, sondern dass es hier, dass man einen Beitrag geleistet hat, einen sinnvollen für die Weiterentwicklung, für die sozusagen, ich fühle mich verantwortlich, mitverantwortlich für die Weiterentwicklung dieser Erde.
Und das machst du in der Arbeit mit den Studierenden, aber auch sinnbildlich, indem du Tunnel baust, die es länger noch gibt als dich oder die hinterlässt du sonst noch Spuren?
Ja, auf der einen Seite, da habe ich viel nachgedacht. Wenn man Publikationen schreibt, glaubt man, dass man etwas hinterlässt, das andere brauchen können. Man stellt aber dann fest, die sind sehr vergänglich. Das dauert ein paar Jahre, dann ist das weg. Wenn man täglich arbeitet, erlebt man, dass das Produkt der täglichen Arbeit auch nur temporär und in Interaktion mit anderen Produkten wirkt. Wenn man aber jungen Menschen etwas beibringen darf, sei es den eigenen Kindern, sei es im Studium, dann erlebt man und hofft man eigentlich, dass man sie begleitet hat, nicht damit sie etwas kopieren, sondern dass sie einen Halt erhalten, eine Methode mitbekommen, die ihnen hilft, das Leben besser zu meistern. Und das ist etwas, was ich als Glück empfinde.
Schön. Konrad, 3 Büchertipps für mich und meine HörerInnen.
Eines habe ich genannt. Das war das Laudato Si von Papst Franziskus 2015. Das hat mich begleitet mich nach wie vor, weil er der erste unkonventionelle Papst war, der das Thema der Verantwortung für den Globus ganz groß geschrieben hat und wissenschaftlich basiert dargelegt hat. Ein anderes Buch war von Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan, der schwarze Schwan. Dieses Unvorhergesehene, das einem im Leben manchmal begegnet, wo man nicht weiß, wieso und warum, wie man mit dem umgehen kann. Ich habe mich mit Nicholas Taleb auch getroffen. Und ich habe im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit auch mit ihm, war ich in Kontakt getreten und war lange Zeit in Kontakt. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum das eigentlich so wichtig ist. Und ich habe eines festgestellt dazu, ganz kurz nur, dass es vieles gibt im Leben, das wir versuchen, naturwissenschaftlich, psychologisch, soziologisch zu verstehen. Aber es gibt Bereiche, die wir nicht verstehen. Und dieses Unbegreifliche erzähle ich an einem kleinen Beispiel. Als es manchmal, wo ich aufgewachsen bin, plötzlich von einer bestimmten Windrichtung einen starken Wind gab und Abendrot und bestimmte Naturphänomene auftauchten, sagte mein Vater, es wird morgen oder in der Nacht ein Gewitter geben. Also er hat das auf der Grundlage der Phänomene, der Beobachtungen kombiniert. Ich nenne das die phänomenologische Methode und die, glaube ich, ist etwas, das wir noch vermehrt in der Wissenschaft aufnehmen müssen. Nicht nur rein Fakten, nicht nur rein analytisches und ableitbares Wissen, sondern effektiv diese Phänomene, die eine Kombination aus Beobachtung und aus Erfahrung darstellen sind. Deswegen haben mich sämtliche Bücher vom Taleb, von der Antifragilität bis hin zu dem Black Swan, sehr beeinflusst und habe ich auch sehr, sehr vielfach studiert. Ja, und das Buch Ja sagen zum Leben, das der sozusagen KZ-Forscher, der ja das KZ überlebt hat, im Endeffekt der bekannte Wiener wie heißt er gerade noch?
Viktor Frankl.
Viktor Frankl geschrieben hat 1946. Das hat mich gewaltig beeinflusst, weil er niemals aufgegeben hat und immer das Positive im Mitmenschen und bei sich selber wieder versucht hat zu entdecken und gesehen hat. Und das ist für mich sozusagen ein Lebensguide, eine lebensbegleitende Lektüre.
Auch ein Buch, das mich sehr geprägt hat, sehr toll. Gibt es ein Medium, das du gerne konsumierst, ein Radiosender, TV-Sendung, eine Zeitung, um dich über die Welt zu informieren? Hast du so ein Lieblingsmedium?
Ich lese seit dem 17. Lebensjahr die Zeit und ich horche Swiss Classic.
Mhm. Was ist Swiss Classic?
Das ist ein Radiosender von der Schweiz, mittlerweile digital zur Verfügung, der nur klassische Musik sendet.
Mhm. Schön. Was magst du an der Zeit, dass du sie schon so lange liest?
Das ist eine gute Frage. Die Interessen haben sich geändert. Während ich in den Anfangsjahren der sozusagen Entwicklung, ich nenne es ruhig der pubertären Entwicklung, wo ich die Welt in Frage gestellt habe, hat mich primär die politische Seite interessiert, die Auseinandersetzung, damals sehr klassisch auch mit dem Kommunismus, mit den geopolitischen sozusagen Themen, gab es dann eine Phase, eine Zeitphase, wo mich immer das Kapitel Wissen interessiert hat, bis heute muss ich sagen, einerseits auch um zu sehen, wo offene Stellen an Universitäten sind, andererseits einfach auch die Auseinandersetzung dieser guten Beschreibungen, die dort über Wissensthemen waren, interessiert mich jetzt zunehmend mehr diese manchmal zeitkritischen Themen. In dem da gibt es einen Chapter, also ein Kapitel, wo einfach Themen immer wieder beschrieben werden von der Kunst, Themen hin zur Kultur. Diese Kunst-Kultur-Themen interessieren mich neuerdings wiederum vertieft.
Lieber Konrad, danke für deine Zeit.
Lieber Andreas, ich habe zu danken. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viel Glück in ihrem Leben und dass sie immer in jeder Situation Ja sagen.
Konrad war so ein inspirierender Gesprächspartner und immer wenn mich etwas inspiriert, dann schreibe ich meine Gedanken dazu auf Papier auf, ob jetzt im Podcast oder privat. Das mache ich immer mit meinem Ledernotizbuch von Paper Republic. Die sind Partner von Erklär mir die Welt und produzieren in Wien super schicke Ledernotizbücher. Danke für die coole Zusammenarbeit. So, was nehme ich mir mit? Erstens, Tunnel sagen viel über das Verhältnis von Mensch und Natur. Man kann einen Tunnel nie gegen einen Berg bauen, sondern nur mit ihm. Das Gebirge selbst ist das tragende Bauwerk. Der Beton veredelt quasi nur die Öffnung, wie das Konrad formuliert hat. Gleichzeitig haben Tunnel Milliarden Menschen näher zusammengebracht und sie sind Symbol des menschlichen Fortschritts. Zweitens, die Logistik ist einfach nur Wahnsinn. Eine Tunnelbohrmaschine schafft heute über 60 Meter am Tag. Dafür kostet sie auch viele, viele Millionen. Sie wird nach dem Bauprojekt wieder zerlegt und wiederverwendet. Heute werden schon bis zu 40% des Materials, das man aus dem Berg schafft, wiederverwendet. Der Rest landet dann auf einer Deponie. Drittens, alleine schafft der Mensch kaum etwas. Wie fast alles im Leben sind Tunnel Teamarbeit. Es arbeiten Geologinnen mit Geotechnikern, mit Tunnelbauern, wo ich heute gelernt habe, dass man sie Mineure nennt, Kreislaufwirtschaftsexpertinnen, Menschen, die diese riesigen Tunnelbohrmaschinen steuern können und noch viel, viel mehr Menschen zusammen, um so ein riesiges Bauwerk auch nur annähernd realisieren zu können.
Das Outro gilt immer vom Hörer des Monats, das bin in diesem Fall ich, Florian. Ich bin Softwareentwickler von Beruf und leidenschaftlicher Läufer. Ich bin in meinem Leben schon einige Marathons gelaufen und die vielen Trainingsstunden fühle ich am liebsten mit Podcast hören. Dabei ganz oben auf der Liste steht natürlich Erklär mir die Welt. Deshalb ist eine der besten Folgen für mich die Folge 205 Erklär mir körperliche Fitness mit Robert Fritz. Jetzt noch die Credits. Danke an Sissi Grant für den guten Ton und das gute Bild. Danke an Therese Iliac und Stefan Lasnik von Müssig Link, dass immer genügend Werbung im Podcast zu hören ist. An dieser Stelle auch danke an alle Firmen, die hier Werbung schalten. Kleine Buchungen von 1.000 bis 2.500 Euro könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bei Missing Link bitte melden. Danke auch an alle, die den Podcast supporten auf erklärme.at/support. Ich bin einer davon und froh darüber, so ein tolles Projekt unterstützen zu dürfen. Gerade in dieser Zeit finde ich es besonders wichtig, unabhängige Medien zu unterstützen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Florian.